Umwelt können wir schützen. Ob wir aber auch sofort damit in der Wirtschaftlichkeit erfolgreich sind und vom Ergebnis her steigen, das glaube ich nicht. Ja, wir gehen jetzt gerade einen Schritt zurück, aber wir nehmen Anlauf. Aber ich glaube, es ist unumgänglich, dass wir einen Schritt zurückgehen müssen, auch in der Gesellschaft.
Inside Packaging, ein Podcast von Thomas Schmidt.
Willkommen bei Inside Packaging, dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Verpackungsindustrie. Mein Name ist Thomas Schmidt und heute spreche ich mit Axel Möhring, Geschäftsführer der Energenta Ersatzbrennstoffe GmbH. Wir sprechen heute über die Frage, wie sich die Kreislaufwirtschaft aktuell tatsächlich entwickelt und warum funktionierende Recyclinglösungen plötzlich nicht mehr marktfähig sind. Es geht um den Widerspruch zwischen politischen Zielbildern und realen Marktmechanismen, um die Frage, warum Material wieder in die Verbrennung geht und was das über den Zustand des Systems aussagt. Gleichzeitig wollen wir den Blick bewusst weiten. Was bedeuten diese Entwicklungen für unternehmerisches Handeln im Mittelstand? Wie verändern sich Rahmenbedingungen, Entscheidungslogiken und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen? Mich interessiert dabei nicht nur die fachliche Perspektive auf Recycling und Marktmechanismen, sondern auch die persönliche Einordnung. Wie blickt Herr Möhring auf diese Entwicklungen zwischen unternehmerischem Anspruch, Haltung und wirtschaftlicher Realität? Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, sage herzlich willkommen bei Inside Packaging, Herr Möhring, und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch nehmen und mich hier bei Ihnen in Ochtrup zu Gast haben.
Ja, vielen Dank, lieber Thomas, das ist total spannend. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Gelegenheit, mich als Person und uns als Unternehmen hier einmal zu präsentieren. Ja, mein Name ist Axel Möhring, ich bin 48 Jahre alt, ich bin Papa von 3 tollen Kindern und Mann einer tollen Ehefrau. Meine Kids sind 12, 20 und 22 Jahre alt. Wir wohnen hier am Ort, also sehr ortsverbunden aufgewachsen auf dem Dorf. Ich bin, wie gesagt, 48 Jahre alt, habe einen totalen schrägen Lebenslauf. Ich bin zur See gefahren, habe Geschichte und Politik studiert, habe dann jahrelang in der Rüstung gearbeitet und bin dann vor 6 Jahren wieder nach Hause in mein Dorf, in meinen Ort gekommen und habe die Gelegenheit bekommen, hier als Geschäftsführer in einem Recyclingbetrieb zu arbeiten. Am Anfang war ich doch recht skeptisch, ob das gelingt, ob mir das auch passt, ob ich den Leuten passe, ob ich meinem Chef passe, der mich gefragt hat und angestellt hat. Aber nach 6 Jahren muss ich sagen, das ist eine der spannendsten Phasen meines Lebens. Es ist total abwechslungsreich, ist super kreativ. Man sieht jeden Tag, was man tut. Man hat viel Bodenhaftung hier, viel Kontakt zu den Menschen. Und am Anfang war ich in der Tat skeptisch, weil man mit Müll, mit Abfall nichts zu tun haben will. Ist total unsexy, du machst nicht auf Instagram ein Foto von einer Mülltonne und so weiter. Aber es ist eben kein Müll, es ist Wertstoff. Und das müssen wir alle im Auge behalten, als Menschen, auch in der Wirtschaft, auch privat, dass das einfach ein Wertstoff ist, den wir da behandeln müssen, den wir retten müssen, den wir aufbereiten müssen. Und es ist eine Riesenkette, weißt du, von vorne vom Sammeln übers Aufbereiten bis am Ende zum Produkt wieder in den Kreislauf bringen. Das ist oftmals ganz, ganz, ganz kreativ, ganz viel probieren, weil jeder Wertstoff ist anders. Es kommt verschiedenste Folie bei uns an, es kommen vermischte Wertstoffe, es kommen verschmutzte Wertstoffe. Das ist schon total spannend. Aber wir kommen da gleich noch zu. Und ja, zu mir vielleicht privat noch. Ich bin leidenschaftlicher Fußballer, ich bin ein schwarz-gelber Borusse. Mag nicht jeder hören, die Ecke hier ist verdammt blau-weiß bei uns hier im Münsterland. Ich bin, glaube ich, sehr konservativ. Ich bin im Schützenverein, ich bin hier Jugendtrainer, ich engagiere mich für die dörfliche Entwicklung, ich bin in der Kommunalpolitik aktiv. Ich würde mich mal als progressiv-konservativ betrachten. Also ich habe Bock auf Veränderungen und auf Fortschritt, aber immer mit Bodenhaftung.
Und umtriebig, so ist mein Eindruck. Ne? Also man merkt das auch schon in unserem Vorgespräch. Also Ausruhen ist nicht so deins, ist mein Eindruck.
Doch, Ausruhen auch. Ich bin ein Spätaufsteher. Da stört meinen Kollegen drüben. Der ist morgens um 5:30 hier. Okay. Ich um 8:30. Aber ich bin auch länger abends hier. Also ich habe Bock auch zu arbeiten. Ich mache das, was ich gerade liebe, was ich gerade toll finde. Meine Familie unterstützt mich. Und ja, umtriebig, klar, man wohnt ja auf dem Dorf, du musst dich schon beteiligen. Also wenn du auf einem Dorf wohnst mit 1000 Leuten, wo dich jeder kennt, ist jetzt keine Pflicht, dass du überall dabei bist. Aber ich habe da Lust drauf, meine Kinder spielen Fußball, ich auch. Wir sind hier aktiv im Dorf, im Schützenverein, wie ich gesagt habe. Ich habe Bock auf viele Themen. Ich mische mich auch ein und ich glaube, ich bin auch unbequem. Das gefällt nicht immer allen. Meine Frau sagt auch oft, halt doch mal einfach den Mund, ja, das sagt sie netter, aber sie meint das dann trotzdem so. Ich rede mich auch gerne gerne auf über einige Sachen, aber eine gute Diskussion ist ja, fand ich immer Lust drauf. Ja.
Welche Position beim Fußball?
Ich selber als Spieler war ich eigentlich immer ein sehr harter Verteidiger. Ich konnte den Ball nicht dreimal hochhalten, aber ich konnte die rechte Bahn hoch und runter laufen und ich war doch eine kleine Mauer hinten. Und ansonsten jetzt bin ich beim Walking Football. Meine Kinder machen da Spaß drüber, aber ich finde es total cool. Und Trainer. Also ich trainiere meine, habe alle Kinder trainiert in den letzten Jahren, also meine eigenen und auch andere. Und jetzt bin ich so im letzten Jahr der Jugendtrainertätigkeit. Im nächsten Jahr werde ich in der Tat 50 und dann habe ich das seit fast 35 Jahren, seitdem ich 15 bin, gemacht. Und dann reicht das. Und dann kommen die Themen, die ich jetzt noch will, ich jeden Tag habe, gehen so langsam aufs Abstellgleis und vielleicht kommen neue. Ich hoffe, es kommen neue. Aber ja, Fußball, doch, ist ein zentraler Punkt in meinem Leben.
Super, schön. Jetzt haben wir ein bisschen was schon über dich erfahren. Sag gerne noch was zur Energenta. Ihr gehört zu einer größeren Unternehmensgruppe. Wir sind hier auf einem wirklich riesig großen Recyclinghof, wo man ganz viele Eindrücke sammelt, wenn man schon auf den Hof fährt. Vielleicht sagst du was zur Energenta an sich und auch der Einbettung der Energenta in die Unternehmensgruppe.
Gerne. Also ich darf hier die Energenta Ersatzbrennstoffe leiten. Das ist eine Firma aus dem Unternehmensverbund. Der ganze Verbund gehört Martin Brinkschmidt. Der hat den gegründet, von der Pike auf hier entwickelt. Zweimal umgezogen von einem kleinen ersten Hof, den er übernommen hat, auf den nächstgrößeren, jetzt hier in den Weiner Park. Wir betreiben hier 15 Hektar Entsorgungshof. Wir sind hier auf diesem Hof mit drei Unternehmen tätig. Wir sind einmal die Firma Kockmann, reiner Entsorger, großer Entsorger, Behälter stellen, Behälter fahren, transportieren, Logistik im Bereich des Materials, wirklich von Bodenaushub, Baustellen, Vorbereitung, Mineralik, Glas, Holz, Papier, Haus, Elektro, Altgeräte, alles das, was so im täglichen Leben anfällt. Wir haben eine Spedition mit an Bord hier auf dem Hof. Die Spedition Köllmann hat ca. 20 Züge, Planen, Mulden, Silozüge. Und dann kommt die Firma Energenta, die ich leiten darf. Wir sind hier im Bereich Kunststoffrecycling und Entsorgung, / Aufbereitung tätig. Und wir machen so im Jahr zwischen 80 und 100.000 Tonnen. Wir sind Spezialist für hochwertige kalorische Brennstoffe. Klingt immer ein bisschen sehr abstrakt, aber ist ganz einfach erklärt. Alles, was wir nicht recyceln können, das kommt aus dem Produktionsbereich zu großen Teilen oder aus dem Post-Consumer-Bereich, also aus unserem Haushalt. Was also nicht recycelbar ist, Verbundfolien, verschmutzte Folien, bunte Folien, verklebte Folien, das wird hier geschreddert auf so eine Art Cornflake-Größe. Das ist dann der sogenannte Ersatzbrennstoff und der verbrennt mit einer gleichen Energie wie ungefähr Braunkohle oder auch Erdöl. Und das nutzen halt große Ofenbetriebe, Zementwerke oder auch Kalkwerke, um ihre großen Drehrohröfen, die vormals mit Braunkohlestaub beschickt wurden, jetzt mit Ersatzbrennstoffen zu beschicken. Und somit haben wir im Prinzip eine recht gute CO2, also nicht neutral, darüber müssen wir gar nicht sprechen, aber CO2-ärmere, CO2-reduziertere Nutzung von Brennstoffen. Und das ist eben immer noch der Weg, weil viel Kunststoff auch noch nicht recycelt werden kann. Das ist unser Problem. Aber wir sind da dran, also ungefähr 20% unserer Tonnage wird hier auch hochwertig recycelt. Das heißt, es geht zurück in den Kreislauf als Vormaterial oder auch als Mahlgut, als Regranulat.
Ja. Das Thema Kunststoffrecycling hat uns beide auch zusammengeführt. An dieser Stelle vielen Dank an den Heinz-Henning Seute von LH Plastics, der mir den Tipp gegeben hat, mal Kontakt zu dir aufzunehmen, weil ihr beide euch auch kennengelernt habt. Von dem her daher nochmal vielen Dank, lieber Heinz-Henning, für die Kontaktanbahnung. Du hast es angesprochen, Kunststoffrecycling ist in aller Munde. Das Thema des nicht recyclingfähigen Kunststoffs soll ein Stück weit eingedämmt werden durch die europäische Regulatorik. Da wollen wir später vielleicht nochmal drauf kommen. Wir fangen nochmal vorne an. Du hast gesagt, seit 6 Jahren leitest du die Energenta. Wenn du jetzt mal zurückblickst, Anfang deiner Zeit und heute, was hat sich denn aus deiner Sicht in den letzten Jahren so im Recyclingmarkt, Kunststoffrecyclingmarkt, grundlegend verändert? Siehst du da grundlegende Veränderungen? Wenn ja, welche? Und bewertest du sie positiv oder eher negativ?
Ja, das ist eigentlich die Kernfrage. Die ist spannend und zudem auch total komplex. Also wir sind im Recycling in so einer Wellenbewegung. Wir sind mal auf einem Peak, wo die ganze Gesellschaft, inklusive Bundesregierung, das Recycling total sexy findet. Es ist in allen Zeitungen drin, Quoten und in Zukunft nachhaltig und energiearm oder reduzierter, keine Atomkraft, Windkraft, wir wollen alles. Aber es ist halt nicht sexy. Also keiner will im Prinzip mit Müll was zu tun haben. Das schlägt sich daran nieder, dass wir in der Gesellschaft nicht wirklich wahrgenommen werden. Es gibt die ganz, ganz großen Koffer am Markt. Eine Remondis, eine Presiro, die machen tolle Arbeit. Die haben auch tolles Marketing, Öffentlichkeitsarbeit. Aber die kleineren Mittelständler, so wie wir sind da, wir sind wir werden gesehen, wir werden geduldet, ja, aber so richtig mit Müll will keiner was zu tun haben. Das ist eines der Kernprobleme, auch in den Ausbildungsberufen. Ja, früher galt der Müllwagenfahrer, ja, das war halt der, der es woanders nicht geschafft hat vielleicht. Völliger Blödsinn im Übrigen. Also Müllwerker ist eine hochwertige Ausbildung, auch im Recycling. Aber zurück zu deiner Frage, also das Recycling ist so vor einem Jahr wieder runtergefallen von diesem Peak. Bis dahin war es wirklich in der Zeitung, im Fernsehen überall zu sehen. Wir hatten wirklich einen Drive, wir hatten wirklich Geschwindigkeit und dann fiel es wieder runter, weil es einfach wirtschaftlich nicht interessant war. Also es wurde gepusht und getrieben, aber man hat dann gemerkt, auch die Betriebe, so wie wir müssen mit Recycling Geld verdienen, weißt du? Und wenn wir kein Geld verdienen, dann, naja, dann arbeiten wir vielleicht nicht so, wie sich das alle wünschen. Also alle wünschen sich, dass das zurückkommt in den Kreislauf, aber es muss eben aufbereitet werden. Es kostet viel Energie, viel Arbeit, viel händische Arbeit, ist noch viel handwerkliche Arbeit. Also man kann sortieren, ja, KI und auch Maschinen, aber am Ende sitzt da noch immer ein Mensch. Es kostet einfach Geld. Die Rahmenbedingungen passen für uns nicht in Deutschland. Es ist viel Regulatorik, viel Wunschdenken, viel, was man an der Basis nicht sieht. Das kann ich auch nachvollziehen, wenn du in Berlin entscheiden musst, dass du eben nicht weißt, was ist im Münsterland gerade in Ochtrup, was ist da gerade los, welche Herausforderungen haben die. Und deswegen bin ich laut. Also ich bin bei LinkedIn unterwegs, ich sage auch meine Meinung. Ich sage jedem, der es hören will, warum es nicht funktioniert. Und das ist Regulatorik, das ist ein falsches Bewusstsein in der Bevölkerung. Ja? Jeder will irgendwie recyceln, aber keiner will verzichten. Ja, wir kennen das überall her. Also jeder will nach Malle in den Urlaub für 22 Euro am liebsten fliegen, will aber gleichzeitig irgendwo auch das grüne Label haben. Und ist halt hip. Aber es ist eben kein Wunschthema. Also Recycling ist bitter notwendig. Wir sind hier in Deutschland rohstoffarm. Ich habe gestern Morgen Deutschlandfunk gehört. Carsten Lindemann hat gesagt, in Deutschland haben wir nichts im Boden. Aber wir hatten lange was im Kopf. Ja, oder wir haben noch was im Kopf. Wir können damit schon umgehen. Aber das müssen wir eben auch alles lernen. Und uns ist nicht bewusst, dass Recycling, ich glaube schon, eine wirklich zentrale staatliche Aufgabe nicht, aber der Staat muss da schon Einfluss nehmen, weil es eben nicht, weiterer Kernpunkt, nicht wirtschaftlich ist, Thomas.
Das ist total spannend, was du sagst. Wir springen jetzt ein klein wenig in der Agenda, das ist aber gar nicht schlimm. Auf das LinkedIn-Thema kommen wir später, weil tatsächlich du bist sichtbar, laut, klar in deiner Meinung. Und das finde ich immer erstmal gut, ganz unabhängig davon, ob ich die Meinung teile. Aber ich finde, man muss klar sein. Und jetzt hast du das angesprochen, dass man sich eigentlich wünschen würde, dass in diesem Bereich Recycling die Politik ein bisschen mehr auch macht. Und auf der anderen Seite der Unternehmer eigentlich sagt, lass doch mal mich machen, ich weiß schon, was richtig ist und dann wird alles gut und misch dich nicht immer überall rein. Wo siehst denn du so den größten Widerspruch auf der einen Seite zwischen den politischen Zielsetzungen zum Recycling, zur Kreislaufwirtschaft, zur Nachhaltigkeit, du hast es angesprochen, und den realen Marktmechanismen, wie du sie jeden Tag hier auf deinem Schreibtisch dann irgendwo auch siehst? Wo sind da die größten Widersprüche? Wo bräuchte es mehr, ich sag mal, regulatorische Interaktion, und wo bräuchte es vielleicht weniger regulatorische Interaktion oder mehr Freiraum für den Unternehmer?
Ja. Mit der Frage quäle ich mich in der Tat auch jeden Tag. Also ich darf hier ein Unternehmen führen, das gehört mir nicht. Also ich bin kein Unternehmer, ich bin Geschäftsführer. Aber ich muss es so führen, dass ich am Ende meinem Gesellschafter ja ein Ergebnis präsentieren kann, das ich vertreten kann. Es kann auch mal sein, dass es negativ ist, wenn ich was investiere. Aber ich muss einfach Geld verdienen mit Recycling. Ich leite ein Unternehmen, hier arbeiten 30 Leute, die wollen am Ende inklusive mir alle bezahlt werden. Und Regulatorik wünscht man sich als Unternehmer eigentlich kaum. Man wünscht sich, wenn man von der Materie, sage ich ganz ehrlich, Ahnung hat, möglichst wenig Eingriffe des Staates in den Markt. Aber es gibt Themen, auch auf staatlicher Ebene, wie Gesundheit, wie Sicherheit, da greift der Staat schon ein. Und ich bin der Meinung, im Bereich Recycling, Entsorgung, Versorgung, Rohstoffe, muss der Staat eben auch eingreifen. Er muss das schon leiten. Denn, nochmal, Recycling ist nicht wirtschaftlich. Wir verdienen mit Recycling noch kein Geld und vor allen Dingen nicht so Geld, dass wir sagen können, wir können jetzt über die nächsten Jahre investieren. Also wenn Recycling wirtschaftlich attraktiv wäre, dann würden die Recyclingfirmen nicht der Reihe nach in die Insolvenz rutschen. Und das tun sie. Warum tun sie das? Weil es nicht wirtschaftlich ist. Energie ist teuer. Ich weiß, dass Energie was kostet und dass wir Energie benötigen, dass Energie auch früher schmutzig war. Aber Energie darf nicht 30, 40 Cent pro Kilowattstunde kosten. Energie muss für die Industrie machbar sein, weil wir ja auch im internationalen Wettbewerb stehen. Wir stehen mit Europa im Wettbewerb, mit Spanien, Italien, mit Rumänien, Bulgarien, auch mit Asien und Afrika und Südamerika. Wir sind nicht konkurrenzfähig. Und da muss der Staat eben was tun. Und da gibt es verschiedenste Mechanismen. Da gibt es sicherlich Steuerregulierungen. Da gibt es Energiepreisthemen. Es gibt weniger Regulatorik in der Entwicklung von Anlagen, von Maschinen. Wenn wir hier bauen wollen, egal was wir bauen wollen, Windrad dauert 5 Jahre. Eine neue Anlage dauert 1 Jahr, 1,5 Jahre. Wir müssen die genehmigen lassen. Pläne, Feuerwehrpläne. Das ist ein Rattenschwanz ohne Ende. Und das macht uns müde. Und ich kann auch gut verstehen, dass viele sagen, ich bin's leid. Ich habe einfach keinen Bock mehr und schließe mit 60 meine Firma ab. Ich mache nicht weiter. Und ich bin 48, ich habe Bock drauf und wir sind in einem Gewerbe, was wirklich zentral ist für unsere Gesellschaft. Und die Gesellschaft muss das lernen, die muss sensibilisiert werden, ob das jetzt Kindergärten, Schulen, ob das Kegelclubs sind. Wir holen die ja alle auf den Hof. Ja, und das kostet Zeit, aber die gehen über den Hof, die sehen, was hier anfällt, was hier gearbeitet wird und dass das eben nicht sexy ist. Ja, Recycling ist, keine Ahnung, wie Fitnessstudio. Alle sind im Januar total motiviert, ja, aber dann geht es den Bach runter. Und das ist, war bei uns auch vor 2 Jahren, alle wollten das, aber jetzt sind wir auf dieser Kurve, die nach unten geht. Mhm. Also die Motivation ist nicht aktuell da, in der Gesellschaft nicht und bei uns auch nicht, weil Rahmenbedingungen und betriebswirtschaftliche Aspekte nicht passen.
Bei der Frage würde ich nochmal bleiben. Weil Recycling, du sagst, es gilt ja eigentlich, so nehme ich das auch wahr, gesellschaftlich schon als Konsensziel, ne? Also jeder ist sich einig, das wäre eigentlich eine gute Geschichte. Warum ist es dann aus deiner Sicht, ja, du bist nicht Unternehmer, sondern angestellter Geschäftsführer, aber ich sage trotzdem mal aus deiner unternehmerischen Perspektive, wieso ist es trotzdem immer schwieriger, echte Kreislaufsysteme wirtschaftlich zu betreiben? Also haben wir ein Problem, dass der Konsument nicht bereit ist, höhere Kosten zu tragen? Haben wir ein Problem, dass Neuware einfach viel zu günstig, aus welchen Teilen der Erde auch immer, auf den Markt kommt und wir dort reagieren müssen? Wo ist aus deiner Sicht, wo sind die Hebel, um dann auch wirklich zu wirtschaftlich funktionierenden Kreislaufsystemen, vor allem im Bereich des Kunststoffs, zu kommen? Im Papier, glaube ich, sind wir da ein gutes Stück weiter, so ist meine Beobachtung. Im Kunststoff, glaube ich, sind wir da noch ein gutes Stück davon entfernt. Wo sind aus deiner Sicht da die Hebel?
Da kann sich jeder selber fragen. Du stehst im Supermarkt und siehst das Produkt und auf dem einen steht nachhaltige Verpackung, kostet 80 Cent mehr. Ich bin mir sicher, dass 90% der Menschen zum günstigeren Produkt greifen, weil sie eben nicht bereit sind, für die Nachhaltigkeit, den Umweltschutz, den man gerne im privaten Bereich gerne propagiert. Ja, ich bin dabei, ich mache überall mit. Am Ende wird das billigere Produkt gekauft. Und das trifft mich genauso. Wenn wir hier ein Granulat erstellen, hochwertig, das ist tipptopp, das ist entstaubt, da siehst du nichts dran. Es sieht aus wie Neuware. Damit gehe ich an den Markt. Und der nächstbeste Kunststoffproduzent, den ich anspreche, verweist auf seinen Einkauf und sagt, naja, regelt der Einkauf. Die ganzen soften Faktoren, die kann ich gar nicht spielen. Es kommt einfach der harte Faktor des Geldes und ich bin auf das Kilo, bin ich irgendwo im Neuwarebereich. Und dann sagt jeder vernünftige Mensch leider, auch im Einkauf, der wird natürlich gemessen daran, dass er günstig einkauft, ich wähle das günstigere Produkt oder das für mich bessere Produkt, weil es keine Störstoffe enthält. Denn im Recycling kannst du es immer haben, dass vielleicht mal was reingerät. Das kann ein Stück Metall sein, ein Stück Holz, dann verstopft so eine Maschine, ein Filter geht kaputt. Das ist die Konsequenz, die aber keiner in der Produktion tragen will. Also der Einkauf, der Preis entscheidet das, was wir tun. Und also ich kenne im Supermarkt niemanden, der bewusst das Teurere kauft, nur weil grün oder nachhaltig oder regional draufsteht. Das sind nur einige wenige, die das kaufen. Und die Problematik, die ich da auch sehe, die, also mit der kämpfe ich auch. Wir berechnen ja auch CO2-Footprints bei uns. Und die kannst du mit der Grundlage von 80 Datenbanken rechnen. Und jeder bekommt was anderes raus. Ist gar nicht nachprüfbar. Ich kann auf meiner Homepage morgen schreiben, wir sparen im Jahr so und so viel zigtausend Tonnen CO2. Dann steht das da erstmal. Ist gar nicht nachprüfbar. Und das wurmt mich in der Tat, weil die Betriebe wie wir, die es wirklich transparent machen, die verlieren immer gegen die Betriebe, die das einfach raushauen und draufschreiben, wir sind unfassbar grün. Es ist auch ein Marketing-Slogan. Greenwashing ist zwar ein negativer Begriff, aber es ist in der Tat so. Jeder kann auf seine Packung schreiben, was er möchte. Er darf nicht lügen, aber man kann es ja framen. Und das finde ich einfach schade. Es liegt mir fern, es ist nicht nachprüfbar. Es verwirrt auch die Bevölkerung, ist genau wie vor Jahren im Thema Tierschutz. Ja, welches Fleisch ist besser? Nachhaltiges Fleisch, Fleisch, was in einer bestimmten Aufzucht ist, mit bestimmten Futter, das kannst du nicht nachprüfen. Und da sind wir eben auch.
Und im Zweifel hat man sein eigenes Siegel erfunden und aufs Fleisch draufgeklebt. Ja, und dann wirkte das auch gut.
Gab es ja zuhauf schon, ja.
Bedeutet aber auch, wenn ich dich richtig verstehe, der Preis ist letztendlich schon, ich sag mal, der alles entscheidende Hebel, sowohl was die Neuware angeht, als auch was, ich sag mal, die Kaufbereitschaft des Konsumenten angeht. Nachhaltig gerne, aber im besten Fall kostenneutral.
Der Preis ist der absolute Faktor. Es gibt wenige Firmen, die sind wirklich auf dem, ich nenne es mal, grünen Weg. Die sind auch bereit zu investieren, die investieren in die Zukunft. Die wissen, dass wir irgendwann da landen werden, dass wir recycelte Ware nutzen müssen. Und wir sehen es ja jetzt schon, Globalisierung hin oder her. Ich finde das toll, ich bin Europäer durch und durch. Ich bin froh, dass ich meinen Pass fast gar nicht mehr brauche, außer ich reise ins außereuropäische Ausland. Aber Globalisierung heißt eben auch, dass wir bei uns Fähigkeitslücken haben. Wir geben Sachen ab und eine, die wir gar nicht abgegeben haben, die wir nie hatten, sind Rohstoffe. Wir haben nur wenige Rohstoffe in Deutschland. Wir können den Stromleitungsausbau gar nicht so bewerkstelligen ohne Rohstoffe. Wir können keine Batterien bauen in dem Maße, außer wir entwickeln neue Konzepte. Aber wir sind ja gebunden, wir sind ja eigentlich gezwungen, dass wir die Rohstoffe, die wir hier im Kreislauf haben, und das ist eine ganze Menge, wir haben Batterien im Kreislauf, wir haben PFAS im Kreislauf, Papier, PP, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen im Kreislauf. Aber wir fahren das auch ins Ausland. Wir bringen Autos, Schrottautos nach Afrika, nach Asien. Wir geben wertvolle Ressourcen ab und wir kümmern uns nicht drum. Und die Menschen haben noch nicht begriffen, dass die Ressourcen, die wir hier haben und die wir jetzt abgeben oder um die wir uns nicht kümmern, die sind weg. Und wenn die weg sind, sind auch die Firmen weg, die sich darum kümmern. Wir sind hier willig stabil. Wir sind gesund, wir sind ein Mittelständler. Hier arbeiten alle an einem Strick. Wir ziehen alle am gleichen Strick. Aber wenn es jetzt heißen würde, wir können keinen Kunststoff mehr hinten raus absetzen, dann können wir vorne auch keinen mehr annehmen. Dann stehen unsere Maschinen still. Mhm. Und wir müssen uns schon quälen, Kunststoff nach hinten wirtschaftlich zu verkaufen. Vorne ist im Prinzip genug da, weil damit werden wir überrollt. Er ist ja am Markt da, aber nach hinten raus will ihn nicht jeder haben.
Ja, das ist ganz spannend, dass du das sagst, weil ich denke das auch oft. Dann gibt es immer diese plakativen Bilder, Plastik im Meer, ganz fürchterliche Bilder. Aber natürlich, das Plastik muss irgendwo herkommen. Das ist ja da nicht sozusagen hergestellt worden. Und Logo, wenn dann Recyclingkapazitäten an der einen oder anderen Stelle zurückgehen, nicht mehr im notwendigen Maße vorhanden sind, dann muss der Abfall irgendwo anders hin, um recycelt zu werden. Und ob man dort dann immer besser mit ihm umgeht, steht wahrscheinlich nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Jetzt hört man das schon ein bisschen auch bei dir raus. Du positionierst dich sowohl zum Thema Recycling als auch zu generelleren Themen sehr klar. Du hast es selber angesprochen. LinkedIn finde ich hochinteressant, weil ich es immer mag, wenn eine Haltung erkennbar ist. Wir wollen das fast nicht zu groß machen, aber in den aktuellen Rahmenbedingungen, die du hier beobachtest, siehst du darin auch tatsächlich ein grundsätzliches Problem für unternehmerisches Handeln in unserem schönen Land?
Ja, und ich glaube ein sehr ernstes. Wir sind ja nun in Deutschland kein Ermöglicher mehr. Deutschland ist in vielen Bereichen zu einer Art Verhinderer geworden. Deutschland bezogen, aber auch europäisch bezogen. Hohe Energiepreise, viel Bürokratie, langsame Verfahren. Wir haben zu wenig Bewusstsein für Wirtschaftlichkeit in politischen Entscheidungen. Ja, da wird oft entschieden, ohne den Mittelstand, die Wirtschaft zu fragen. Also das beste Beispiel, die 1.000 Euro. Das zahlt hier jeder gerne. Ich habe einen wirklich großzügigen Chef und das bin ich, glaube ich, auch. Es geht auch da nicht, habe ich auch gesagt, bei LinkedIn nicht um das Geben. Es geht darum, dass hier über den Kopf der Unternehmer entschieden wird, zahlt ihr mal die 1.000 Euro. Ja, ist zwar steuerfrei, der Staat verzichtet, ja, hurra, aber die 1.000 Euro kommen aus eurer Kasse. Und das ist BWL Klasse 1, Grundschule. Was ich unten ausgebe, muss ja oben irgendwo reinkommen. Sonst gebe ich es aus meinem eigenen Portemonnaie aus. Und diesen moralischen Druck zu erzeugen auf die Unternehmer, finde ich unterste Schublade. Das macht man nicht. Also das ist wie der berühmte Satz von der Party, die ich bestellt habe, aber der andere muss das dann bezahlen. Und man kann die Wirtschaft nicht permanent belasten, und gleichzeitig erwarten, dass wir die Transformationen oder die Veränderungen finanzieren. Das funktioniert nicht. In Deutschland ist immer entwickelt worden. Und aktuell erlebe ich das so, dass wir in einem Status quo verharren, dass keiner so richtig den nächsten Schritt tut. Ich tue mich da auch unwahrscheinlich schwer mit. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen einen Elektroradlader bestellt. Das Ding kostet 400.000 Euro. Elektro, super. Ja, hier in der Firma ein bisschen Gegenwind, weil die Jungs draußen sagen, geht das überhaupt? Elektro tanken, wir haben Photovoltaik, kein Ding. Aber schafft er den Tag, muss ich ihn zwischenladen und so weiter. Das sind so die Sachen, mit denen sich die Jungs draußen befassen. Ich muss rechnen, lohnt sich der Invest von 400.000 Euro gegenüber einem Dieselradlader und auch zukünftig? Ich muss ja überlegen, was ist in 2 Jahren? Sind wir wie in Amerika, wo das von schwarz nach weiß wechselt, oder sind wir hier konstant auf einem Weg? Und den sehe ich nicht, weißt du? Ich habe unfassbar viel Respekt vor der Zukunft, weil ich nicht weiß, wo ich im nächsten Jahr stehe. Privat weiß ich das, ja, aber von der Firma her weiß ich nicht, wo wir im nächsten Jahr stehen. Geht's bergauf, weil Recycling explodiert? Geht's bergab, weil auch noch neben der Straße vor Neumuss die Straße von Malacca gesperrt wird und wir kein Erdöl und kein Gas mehr kriegen? Ja, dann gehen hier in Deutschland nicht die Lichter aus, aber dann wird es noch teurer. Und hier draußen laufen Maschinen, die brauchen viel Strom, die brauchen Diesel. Die Leute müssen zur Arbeit kommen, im Winter müssen die zu Hause heizen. Das macht mir in der Tat schon Sorgen. Ich bin kein Schwarzmaler, aber mir fehlt so die Planbarkeit. Also ich weiß nicht, ich sage mal, bei der Marine sind wir früher auf Sicht gefahren, wenn wir Nebel hatten. Wir haben das Horn gezogen, ja, und wir waren da, man hat uns bemerkt. Aber das war Nebelfahrt. Man fuhr langsam und man wusste nicht so genau, was kommt nach der, ja, da bin ich auch gerade drin. Es ist viel Dunst draußen, viel Nebel, ist keine Klarheit da. Politisch nicht. Das macht mir wirklich auch viel Bauchschmerzen, weil ich will nicht, dass die Idioten von der AfD dann irgendwann in Berlin sitzen. Aber ich sage auch ehrlich, ich tue mich unwahrscheinlich schwer, die etablierten Parteien zu wählen. Ich wähle die, ja, bitte nicht falsch verstehen, aber ich habe 2 geschlossene Fäuste in der Hosentasche, weil ich sie eigentlich nicht wählen möchte. Mhm. Aber ich tue es trotzdem.
Ja, die Diskussion könnten wir mit Sicherheit noch deutlich ausführen. Ich will nochmal auf den generelleren Punkt kommen. Ich glaube zu beobachten, aber das ist vielleicht auch eine sehr singuläre Beobachtung, dass es immer mehr Führungskräfte und Unternehmerpersönlichkeiten gibt, die aufgrund der aktuellen Situation Haltung zeigen. Dennoch sind es nach meiner Wahrnehmung immer noch eher, es ist eine kleinere Gruppe, es ist nicht die Mehrheit. Jetzt würde mich mal interessieren, welche Erfahrungen du damit gemacht hast, Haltung zu zeigen. Und zwar sowohl intern im Unternehmen, haben da alle gesagt, Mensch, Axel, endlich sagt's mal einer. Oder gab es da auch so Stimmen, wo gesagt haben, Axel, Mensch, musst du dich denn zu den Themen äußern, hast du nicht genug zu tun? Und dann natürlich auch, man hat mit Kunden zu tun, mit Lieferanten zu tun, man hat Ansprechpartner aus der hiesigen Lokalpolitik, wenn man vielleicht ein Windrad bauen will, wie du gesagt hast. Es gibt eine Öffentlichkeit, eine Presse, auch hier im Münsterland. Wie sind da so deine Erfahrungen mit dem Haltung zeigen? Also gibt es Momente, wo du dann da sitzt und denkst, oh, ey, warum bin ich den Weg gegangen? Ja, wäre ich mal besser still gewesen? Oder sagst du, nee, eigentlich durchweg mache ich nur positive Erfahrungen mit der Tatsache, dass ich irgendwo Haltung habe, Ecken und Kanten zeige und im Zweifel reibt sich halt mal jemand dran?
Also die Frage treibt mich immer wieder um. Ich darf da meine Frau lobend erwähnen, das ist ein guter Spiegel für mich. Also wir gehen Radfahren, mit den Hunden spazieren und wir sprechen über sowas. Meine Frau ist auch oft genervt und bremst mich. Hier im Unternehmen gibt es auch Stimmen, die sagen, also sicher, dass du das so sagen und schreiben willst, aber Haltung zeigen ist anstrengend, aber notwendig. Und als Unternehmer stehst du halt immer im Blickpunkt. Na klar, wenn ich hier meine Meinung raushaue, Leserbrief, Schützefestzeitung, dann muss ich damit rechnen, dass in der nächsten Entscheidung im Stadtrat vielleicht gegen mich entschieden wird. Oder dass die Eltern meiner Fußballjungs sagen, also was der Axel da gesagt hat, ich glaube, der wählt AfD. Na, damit muss ich halt rechnen. Ich habe auch schon bitterböse Briefe bekommen, weil ich mich bei uns im Dorf engagiere, dass wir einen Schulneubau bekommen. Und ganz einfache Geschichte, schnell erzählt, 2 Dörfer, beide haben eine Dorfschule und beide Schulen sind nicht mehr modern, die müssen erneuert werden. Und beide Dörfer im Kern kämpfen für eine eigene Schule. Und ich habe mir angemaßt zu sagen, Leute, reißt beide Schulen ab und baut zwischen den Dörfern eine neue Schule. Ganz einfach. Aber ich habe so viel Gegenwind bekommen, ich habe bitterböse Briefe bekommen, was ich mir anmaße als Zugezogener. Ich komme nicht, also ich wohne ein Dorf weiter, ja. Ich bin auch noch Protestant und nicht katholisch im Münsterland. Also, was ich mir anmaße, als Zugezogener dazu Stellung zu beziehen. Und
die alte Geschichte. Alle wollen Veränderung. Keiner will, dass sich was bei ihm verändert.
So, und wir leben in einer Zeit, wo du sofort in eine Stublade gesteckt wirst. Wenn du Klartext sprichst, bist du unbequem. Ne? Ich glaube aber, dass sich Unternehmer einfach stärker einmischen müssen, weil Unternehmer halten nicht das Land am Laufen, aber sie sind ein entscheidender Faktor. Die sind mutig gewesen, auch mein Chef, nochmal, mit Mitte 20 hat er einen 7-stelligen D-Mark-Bereich aufgenommen und hat was gekauft und hat das weiterentwickelt. Das macht er jetzt seit fast 30 Jahren. Und du siehst ja, was hier draußen steht. Und der kommt nicht aus einem Schloss oder hat im Lotto gewonnen. Das hat er alles selber erarbeitet. Und der kann sich durchaus anmaßen, dass er was sagt. Und das tut er auch, genau wie ich. Nur ich mache das vielleicht noch häufiger, noch deutlicher. Und ich meine, wir haben ja auch Verantwortung für die Menschen, die wir hier beschäftigen, für Investitionen, für den Standort. Und daher haben wir auch das Recht, dass wir uns politisch kritisch auch äußern. Und ich polarisiere ja, ich bekomme Zuspruch, vor allem von Menschen, die auch sagen, endlich spricht da mal jemand und sagt, was er denkt. Und klar kommen auch die anderen, die dann den Zeigefinger heben und die Moralapostel sind. Aber nochmal, mir liegt nichts daran, politisch extrem zu werden. Ich bin weder links, ich bin nicht rechts, ich bin wirklich in der bodenständigen Mitte. Da bin ich vielleicht einer, der im Strom schwimmt. Ich will nicht irgendwo ins Extreme abrutschen, aber ich möchte meine Meinung sagen dürfen. Und das, was heute, das muss ich ehrlicherweise sagen, was heute konservativ ist, oder Entschuldigung, was früher konservativ ist, ist heute rechtsextrem oder populistisch. Und das ist doch falsch. Warum darf ich nicht sagen, dass ich die Energiepreise unverschämt teuer finde? Warum darf ich nicht sagen, dass die Überlegungen im aktuellen Krankensystem falsch sind? Warum darf ich nicht sagen, dass ich zum Beispiel gegen Bürgergeld bin? Ich darf das sagen, ich bin ja Bürger, ich bin Steuerzahler und ich zahle auch nicht wenig Steuern. Ich bin bereit, ich zahle meine Steuern gerne für Fußballvereine, für Straßen, für Schulen, für Krankenhäuser, auch für Politikergehälter. Ich möchte den Job nicht machen, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, aber ich bin bereit zu zahlen, aber dafür fordere ich auch. Und Friedrich Merz ist unser oberster Dienstleister in Deutschland. Ja, der bringt einen Dienst für Deutschland. Der wird für seinen Job schlecht bezahlt, wollen viele nicht hören, aber der führt 80 Millionen Menschen, ein unfassbares Portfolio an Fähigkeiten. Aber er muss eben auch als Dienstleister entscheiden für uns in Deutschland. Und dazu gehören wir alle. Dazu gehören Kindergärten, Krankenhäuser, Unternehmen, ja, alle. Und ja, Haltung zeigen tut weh, stört auch viele, auch meine Familie manchmal, wenn ich das deutlich sage auf Geburtstagen, auf Hochzeiten, auf Feierlichkeiten, wo ich stehe, dann sagt meine Frau mir nachher oft im Stillen, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Und ich könnte öfter mal den Mund halten, aber ich möchte das nicht, Thomas.
Das ist gut. Nochmal, ich finde das gut. Ich finde, es ist gut, wenn wir Meinungen klar aussprechen. Und ich persönlich, die Bemerkung erlaube ich mir, ich kann keine politischen Talkshows mehr schauen, weil eben dort nur noch rumgeschwurbelt wird und keiner mehr wirklich klare Dinge anspricht. Ja? Also ich will in die politische Diskussion nicht rein, aber also die staatliche Rente ist am Ende nur eine Basisabsicherung und jeder, der was anderes behauptet, sagt den Bürgern nicht die Wahrheit. Und das wissen wir auch schon seit 20 Jahren und trotzdem wird noch ein riesen Balliho drum gemacht, wenn der Kanzler dann sowas sagt. Man kann zum Kanzler stehen, wie man will, da bin ich auch mit ganz vielem nicht so wirklich glücklich, aber das war halt nun mal eine ehrliche Aussage und dann wird da aber natürlich ein Fass draus gemacht. Und so motiviert man natürlich auch, finde ich, weite Teile der Gesellschaft einfach auch nicht mehr Farbe zu bekennen, weil wenn du dann Farbe bekennst, dann wird nicht über die Sache diskutiert, sondern oh, das stimmt ja nicht und alles ganz fürchterlich. Also das ist tatsächlich, glaube ich, keine gute Entwicklung.
Also wenn du schimpfst, musst du irgendwann auch Lösungen präsentieren und auch leisten. Und nur mal, ich komme vom Dorf, mein Schwiegervater, mein Schwager haben einen Bauernhof. Wenn ich da den ganzen Tag auf dem Hof schimpfe, dann kann sein, dass mein Schwager mir sagt, jetzt musst du mal einen Hänger rückwärts einparken. Du bist nur am Nörgeln, jetzt zeig mal, was du kannst. Und das ist ganz einfach. Also in den Talkshows, die du gerade erwähnt hast, sind viele Leute, die aus der puren Theorie kommen. Tolle Vorschläge. Aber am Ende fehlt vielleicht die Umsetzung, auch das Wissen. Ein Vorschlag, eine Idee kann jeder haben. Aber haben wir auch auf dem Dorf, wir haben genug, die den Arm nehmen und sagen, tolle Idee. Dann fragt man, wer macht es denn jetzt? Wer setzt das jetzt um? Dann gehen die Hände alle runter. Ich muss Rasen mähen, meine Frau hat Geburtstag, die Kinder sind krank. Alle haben 1000 Ausreden. Es ist ja keiner bereit, über das normale Maß was zu tun. Und da vielleicht mal ganz nebenbei, ist kein Thema hier, aber ein Hoch aufs Ehrenamt. Also was wären wir ohne Ehrenamtler? Keine Feuerwehr, ja, keine Jugendtrainer, keine Schützenvereine, egal was. Das machen die Menschen auch neben ihrem normalen Beruf, neben ihrer normalen Arbeit, neben der Familie, neben dem Garten. Funktioniert schon. Aber die Leute, die nun gar nichts machen, das ist vielleicht auch ein Problem in der Gesellschaft. Egal, wo die herkommen, ist mir schnurzegal, wo die herkommen. Ja. Aber eine Beteiligung am Leben, an der Gesellschaft, das ist schon gut, eine Teilhabe, auch politisch sich zu engagieren, dafür zu sorgen, dass es in die richtige Richtung geht.
Super. Ja. gutes Plädoyer, Ehrenamt, sich einbringen. Wir wollen zurück sozusagen ein bisschen aufs Thema kommen. Wir haben kurz über das Thema Haltung gesprochen, über die Frage, wie auch das Feedback auf Haltung ausfällt. Wir haben davor über Entwicklungen gesprochen, über politische Rahmenbedingungen, die das Wirtschaften und das profitable Wirtschaften in der Recyclingbranche schwer machen. Wenn wir uns jetzt diese Entwicklungen nochmal vor Augen führen, Energiepreise hast du angesprochen, Regulatorik hast du angesprochen. Wenn du das jetzt mal aus der Brille der Energenta siehst, welche Auswirkungen haben diese Entwicklungen denn auf euch, auf Investitionsentscheidungen, Innovationsbereitschaft und vielleicht auch langfristige Planung? Du hast gesagt, bisschen ja wie früher Nebelhorn, ne? Wir fahren auf Sicht. Das heißt, kann man noch langfristig planen? Weil es braucht ja nach meiner Überzeugung eine halbwegs verlässliche langfristige Planung, auf deren Basis ich dann entscheiden kann, zu investieren, in Innovationen reinzugehen, ins Risiko zu gehen. Wie gut funktioniert das heute noch und wo funktioniert es vielleicht auch nicht mehr?
Also wenn jetzt morgen Weihnachten wäre und du fragst mich, was wünschst du dir, damit du planen kannst, dann sage ich dir, ich wünsche mir verbindliche Rezyklatquoten. Ja, ich wünsche mir einen fairen Wettbewerb. Ich wünsche mir ein Verbot von Billigimporten aus Asien. Und dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter, denn dann muss der deutsche Markt reagieren. Dann klingelt das Telefon hier und dann sagen die Einkäufer, oh, Herr Möhring, ich brauche Rezyklate, ich brauche Kunststoff, der schon mal in der Tonne war. Dann kann ich sagen, super. Und wenn ich dann weiß, dass die politische Konstanz da ist, dass die nächsten 5 oder 10 Jahre die Billigimporte verboten sind und Rezyklatquoten gefordert sind, dann kann ich viel sicherer investieren. Also wir investieren immer noch, weil wir gesund sind, weil ich einen Gesellschafter hab, der sagt, ich vertraue dir, ich vertraue dem Markt. Und weil wir sehr, sehr breit aufgestellt sind. Nochmal, wir machen von Boden und Steinen und Glas und Papier bis Kunststoff. Wenn ich nur Kunststoff machen würde, ohne Ersatzbrennstoff, ich glaube, ich würde ab morgen nicht mehr investieren, weil ich gar nicht wüsste, wo rein. In Pyrolyse will ich aus Kunststoff Öl machen, will ich ihn farblich sortieren, will ich ihn nach Kunststoffart sortieren, will ich ihn waschen, will ich ihn nur zerkleinern. Bekomme ich das abgesetzt oder ist der bulgarische Recycler, der nicht schlechter, aber günstiger ist, ist der erfolgreicher? Und das ist die Unsicherheit, die ich habe. Ich habe keine Planbarkeit. Ich habe auch aktuell keine Aussicht, dass sich Bürokratie reduziert oder dass in Nordrhein-Westfalen oder auf Bundesebene die Kreislaufwirtschaftsstrategie, dass die mal durchschlägt, umgesetzt wird. Ich wüsste nicht wann. Und wir lesen viele Fachmedien, ja. Ich informiere mich, ich gehe auf Veranstaltungen, aber ich höre überall das Gleiche. Ich weiß nicht, was jetzt nächste Woche passiert. Und wenn du mich fragst, was in 3 Jahren ist, kann ich sagen, in 3 Jahren bin ich 51, bei meiner Frau noch verheiratet, wir wohnen zu Hause, meine 3 Kinder sind noch immer da. Aber wo wir jetzt hier stehen, ob wir dann immer noch Recycling machen oder nur noch Brennstoff, das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht, Thomas. Und deswegen, wenn du mir jetzt sagst, kauf einen neuen Schredder und mir jetzt anbietest, ich sage, was kostet der? Ja, 500.000 Euro. Muss ich sagen, okay, 500.000 Euro mit der Infrastruktur, dann bin ich bei 700.000 Euro, Stillstand der alten Maschine, 800.000 Euro. Dann ist das Gute, dass aktuell der Förderprozess, wirklich viel Lob für die Bundesregierung, das ist vereinfacht worden. Also ich bekomme schon einen ordentlichen Zuschuss, wenn ich in nachhaltige Maschinen, energiesparende Maschinen investiere. Aber wir ziehen von 800.000 Euro 200.000 Euro ab.
Sind immer noch 600.000
Euro. Immer noch 600.000 Euro für einen Mittelständler. Einfach auch ein Batzen Geld. Und ich habe eine Verantwortung. Ich weiß nicht, ob mir die 600.000 Euro im nächsten Jahr vielleicht fehlen, wenn die Kurve noch weiter runtergeht. Mhm. Und Betriebe, die schon mit dem Rücken an der Wand stehen, wie einige Recycler, die nur Recycling machen, die sind mit ihren Ausgaben ganz vorsichtig. Ganz, ganz mutigen, die investieren, die hauen raus. 50% klappt, 50% klappt nicht. Mhm. Also um das mal einfach ganz plakativ zu sagen. Und wir investieren schon. Wir investieren hier in elektrische Maschinen. Wir haben im letzten Jahr einen neuen Schredder gekauft. Wir erweitern uns. Wir investieren in Fortbildung. Wir besuchen Messen. Wir besuchen Seminare. Also da ist schon noch eine Menge, was wir tun. Aber ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass sich das steigern wird. Also nochmal keine Angst, aber schon eine große Unsicherheit.
Vielen Dank. Axel, Blick auf die Uhr. Wir kommen langsam auf die Zielgerade. Jetzt hast du schon ein bisschen Punkte genannt, was sich nach vorne hin geblickt eigentlich ändern müsste, damit Recycling nicht mehr nur politisches und gesellschaftliches Wunschbild bleibt, sondern wirtschaftlich tragfähige Realität wird. Verbot von Billigimporten, verbindliche Rezyklatquoten. Gibt es noch weitere Punkte, wo du sagst, das müsste sich eigentlich ändern? Und Zusatzfrage, vielleicht auch mal auf die Branche selber geschaut. Wo müssten vielleicht auch aus deiner Sicht die Unternehmen noch das ein oder andere tun, um zu diesem Zielstadium, was wir jetzt gerade hier diskutiert und besprochen haben, zu kommen? Also wo siehst du vielleicht auch die Unternehmen ein Stück weit noch in der Pflicht, wo du sagst, ja, Rahmenbedingungen, ganz wichtig, da muss sich vieles ändern, aber in dem oder dem Bereich müssen vielleicht auch wir in der Branche, Ausnahmen bestätigen die Regel, du weißt, wie ich es meine, aber wo müssen vielleicht auch wir in der Branche noch die ein oder andere Transformation oder Veränderung vornehmen, dass es klappt?
Du meinst die gesamte Industrie oder nur die Recyclingindustrie?
Recyclingindustrie.
Die Recyclingindustrie. Wir müssen immer noch weiter brutal transparent werden, dass die Leute sehen, was wir hier tun, dass eben kein Abfall mehr nach Osteuropa gefahren wird. Also wir haben Regulatorik, die uns beschränkt, und das ist auch zu Teilen sehr, sehr gut. Das muss eben auch kommuniziert werden. Also wir können uns besser vermarkten. Ja, wir werden nicht das Apple werden der Recycling, ja, aber wir können uns schon anders darstellen. Transparenz, Ehrlichkeit, tja, was können wir noch tun? Also uns bleibt nicht viel übrig, als darauf hinzuweisen, immer wieder, das tue ich auch privat, dass Recyclingentsorgung ein Kernpunkt ist in Deutschland und auch in der Gesellschaft. Und ich kämpfe dafür auch eben auch privat, auch als Unternehmer oder als Geschäftsführer, dass ich auch Fragen stelle im Freundeskreis. Was bist du denn persönlich bereit zu opfern für die Nachhaltigkeit, für den Kreislauf? Und ich bin im Circular Valley. Ich bin mit Carsten Gerhardt da immer in der Diskussion. Das ist der Gründer vom Circular Valley. Und Carsten vertritt eben den Leitsatz Protect the Environment, Grow the Economy. Hier stehe ich voll hinter. Aber ich glaube, es ist aktuell am Anfang noch ein Widerspruch. Umwelt können wir schützen. Ob wir aber auch sofort damit in der Wirtschaftlichkeit erfolgreich sind und vom Ergebnis her steigen, das glaube ich nicht. Ja, wir gehen jetzt gerade einen Schritt zurück. Aber wir nehmen Anlauf. Aber ich glaube, es ist unumgänglich, dass wir einen Schritt zurückgehen müssen, auch in der Gesellschaft. Das heißt vielleicht ein Euro-Stundenlohn weniger, ein Urlaub vielleicht weniger, nicht mehr 40 Süßigkeiten-Sorten im Supermarkt, sondern nur 20 Süßigkeiten-Sorten im Supermarkt. Also ich will ja auch nicht in der Höhle leben, also Jäger und Sammler wieder sein, wie in der Steinzeit. Aber ich bin schon der Meinung, dass uns allen wirklich bewusst sein muss, und das muss ich den Leuten auch vorhalten, wir können das nicht alles schaffen, indem es genauso so weitergeht. Also wir haben unfassbar große Herausforderungen, egal wo, in welchem Segment in Deutschland. Und ich spreche für die Entsorgung, fürs Recycling. Wenn wir das wirklich bewusst machen wollen, dann müssen wir uns überall reduzieren. Das fängt bei dem Fahrrad an, mit dem ich zur Arbeit fahren kann, ja, bei dem, was ich kaufe, ob ich es beim Buchladen vor Ort kaufe oder beim Supermarkt vor Ort, jeder kann ja an sich selber arbeiten. Und das ist ein gesellschaftliches Problem. Es ist eine Herausforderung. Es ist ein bisschen philosophisch, kulturell bedingt. Ja, wir müssen uns als Gesellschaft ändern, weil jeder will vorankommen. Jeder erwartet das von sich selber, von seinen Kindern, dass man erfolgreich ist. Und deswegen heißt das alles nur Aufstieg, steigende Kurve, überall steigende Kurve. Und ich bin mir sicher, dass wir die Umwelt schützen können, nachhaltig werden können, Kreisläufe schließen können. Es dauert, aber es tut auch ein bisschen weh. Das ist Change Management. Und Veränderung tut immer weh. Eins der besten Beispiele ist das Elektroauto. Es funktioniert. Aber wie viele Leute haben gesagt, geht nicht, komme ich nicht mit nach München aus Münster. Nee, auf keinen Fall. Doch, es ist völlig entspannt. Ich kann unterwegs tanken, ich kann mir die Beine vertreten, ich kann kurz telefonieren. Also es ändert sich ja. Und am Anfang waren es 100 Kilometer, jetzt sind es vielleicht schon 500, 600 Kilometer Reichweite. Das ist doch super. Aber wir haben erst ein bisschen verzichtet, weil wir vom Diesel, der 1000 Kilometer fuhr, auf einen Stromer umgestellt haben, der nur 300 fuhr. Und wir sind in der Freiheit beschnitten worden, ein bisschen haben wir alle geglaubt, ja. Aber es ist Veränderung und die tut weh. Und das ist ein gesellschaftlicher Aspekt, den wir in der Industrie nicht in der Hand haben.
Die Stimmen, die sagen, das funktioniert nicht von Münster bis nach München mit dem E-Auto, die gibt es aber immer noch. Aber ich glaube tatsächlich, es ist richtig. Am Ende ist es wahrscheinlich ein Dreiklang. Es wird ein Stück weit was mit Verzicht zu tun haben, mit der Veränderung von Lebensgewohnheiten. Fleischkonsum mal als Stichwort jetzt einfach mal in den Raum geworfen. Und auf der anderen Seite muss jedem klar sein, alles, was ich konsumiere, wird in irgendeiner Form verpackt werden müssen, hergestellt werden müssen. Dabei entstehen Abfälle und deswegen wird Recycling da immer eine ganz zentrale Rolle spielen müssen. Und entweder wir recyceln es hier oder es wird irgendwo anders auf der Welt recycelt, weggeschmissen oder verbrannt. Das war jetzt so ein bisschen der Blick auf die Industrie, auf die Gesellschaft. Neben den verbindlichen Quoten und dem Verbot der Billigimporte, die du vorher genannt hast, gibt es noch eine Sache, wo du sagst, das treibt mich in den Wahnsinn. Da sollten wir dringend von der Politik, von der Regulatorik was tun. Oder haben wir eigentlich die Punkte soweit abgefrühstückt?
Es gibt noch einen spannenden Punkt. Das ist so ein bisschen das Incentive oder die Incentivierung. Was motiviert Menschen, sich zu beteiligen am Kreislauf? Bei der Pfandflasche ist es der Pfand. Ich bringe die Flasche zurück und bekomme dafür, ich weiß es gar nicht
25
genau,
Cent,
ja. 25 Cent für eine Plastikflasche. Also was ist das Incentive, dass ich meinen Kühlschrank hier auf den Hof bringe? Das kann ich umsonst abgeben, aber ich muss ihn halt ins Auto packen. Was ist das Incentive, dass ich meine Schuhe vielleicht wieder dahin bringe, wo Schuhe gesammelt werden, oder meinen alten Füller ins Bürogeschäft gebe und das dort abgebe? Die Menschen müssen ja, leider müssen sie motiviert werden. Motiviert werden kannst du über Geld, ist das Allereinfachste, oder über die Aussicht auf eine bessere Zukunft. Wenn ich Kinder motivieren will, denen darf ich sagen, wenn wir das machen, dann ist unsere Welt, die ist bunter, die ist toller, schöner, sie lebt noch 500 Jahre. Erwachsene motiviere ich leider nur über Geld vielleicht oder über Konsequenzen. Ja, Strafen, Bestrafung, das will ich auch nicht, Thomas. Aber die grundlegende Frage ist, wie incentiviere ich die Gesellschaft, sich am Kreislauf zu beteiligen? Und leider ist die Frage da, aber ich habe auch keine Antwort. Es gibt vielleicht da viele Antworten, wie ich das tun könnte. Aber das ist halt auch noch so ein Punkt, über den ich oft nachdenke. Also was motiviert mich oder auch meine Kinder, einen Mehrwegbecher zu nehmen, anstatt dem anderen Cola-Becher bei McDonald's? Ich gehe da auch hin, habe da kein Problem mit. Was motiviert mich, die Pfandflasche aus Holland in Deutschland zu sammeln und dann irgendwann zurückzubringen oder sie in einen gelben Sack zu werfen in Deutschland? Ja, also man ist ja oft auch faul und bequem.
Absolut.
Weißt du, Kreislaufwirtschaft ist ja keine, das ist ja keine Romantikveranstaltung, Kreislaufwirtschaft. Weder im Kleinen noch im Großen. Das ist harte industrielle Realität, Kreislaufwirtschaft. Und wenn wir daran scheitern, dann verlieren wir nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich. Also Kreislaufwirtschaft ist unumgänglich. Und wir müssen eben auch davon weg, dass wir immer den moralischen Finger heben. Also vielleicht ein bisschen weniger Moral, mehr Machbarkeit. Das sind so, weiß ich nicht, was mir so im Kopf immer umher schwebt. Mehr Pragmatismus. Und du hast gerade über die Talkshows gesprochen. Da sieht man das jeden Abend in diversen Formaten. Erhobene Finger und ja, aber wenig Handfestes. Da sehe ich keine hochgekrempelten Ärmel, wo man sagt, wir packen das morgen mal an. Sehe ich nicht. Ja?
Vielen Dank, Axel. Ich muss sagen, das war ein sehr offenes, sehr klares Gespräch, voller Haltung und Klarheit. Das hat mir ausgesprochen gut gefallen. Und ich sage vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Und vielen, vielen Dank für die Klarheit, mit der du deine Sichtweisen und deine Haltung hier geschildert hast. Danke dir.
Sehr gerne. Danke, Thomas.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie konnten aus der Folge Impulse mitnehmen. Für mich einige wesentliche Punkte heute: der Verbot von Billigimporten, vor allem aus Asien, die verbindlichen Rezyklatquoten, aber auch die Gewissheit, dass auch wir als Gesellschaft, als Konsumenten uns werden verändern müssen. An der einen oder anderen Stelle vielleicht Verzicht üben, an der einen oder anderen Stelle raus aus der Komfortzone und an der einen oder anderen Stelle Lebensgewohnheiten verändern. Und wenn wir das machen und die Politik die richtigen Rahmenbedingungen setzt, dann kann Kreislaufwirtschaft zum echten Erfolgsmodell in Deutschland werden. Ich hoffe, dass Ihnen der Podcast gefallen hat. Wenn dies der Fall ist, dann abonnieren Sie ihn gerne, empfehlen Sie ihn weiter. Über eine positive Bewertung mit 5 Sternen auf den gängigen Plattformen freue ich mich sehr. Sollten Sie Feedback haben, Themen oder Gastvorschläge einbringen wollen, schreiben Sie mir gerne über LinkedIn oder über meine Kontaktdaten, die ich in den Shownotes verlinke. Bis zur nächsten Folge von Inside Packaging, und denken Sie daran, Inside Packaging, weil gute Verpackung nur im funktionierenden Kreislauf ihre Zukunft hat.